Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Plattform, zu der Sie Friedrich Hoch ganz herzlich begrüßt, erfahren wir alles über unsere Bandscheiben. Millionen Menschen leiden an Rückenschmerzen und Bandscheibenproblemen. Und das alleine in Deutschland. Die Medizin hatte bisher keine Mittel, Bandscheibenmaterial wieder wachsen zu lassen, trotz aller Technik. Aber ist das wirklich das letzte Wort? Ist es nicht doch vielleicht möglich, Struktur zu verändern und eine Gesundung in Gang zu bringen? Dr. Matthias Meyer von Impuls Health Management in Ulm spricht über die neuesten Erkenntnisse der regenerativen Medizin und über Möglichkeiten, Bandscheibengewebe vielleicht doch wieder nachwachsen zu lassen. Ich freue mich sehr auf Herrn Dr. Matthias Meyer. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und zudem ist er Facharzt auch für Reha-Medizin. Ganz herzlich willkommen zurück im Radio Free FM Studio, Herr Dr. Meyer.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir haben heute ein Thema, das, glaube ich, sehr viele Menschen belastet, möchte ich sagen, die Bandscheiben. Bevor wir einsteigen in dieses Thema, vielleicht ein paar Worte über sich, sagen Sie über sich selber. Das ist immer so unser beliebter Einstieg, damit die Leute wissen, wer redet eigentlich mit mir oder zu mir.
Also mein Name ist Dr. Matthias Meyer. Ich bin niedergelassener Arzt in Ulm und habe mein Medizinstudium in Mainz verbracht. Bin dann etwas auf Umwegen über ein Forschungsjahr in New York City zurück nach Deutschland, habe mein Studium beendet in Trier und habe dann noch im letzten Studienjahr einen Aufenthalt in New York und in Südafrika angeschlossen, habe dann meine orthopädisch-unfallchirurgische Zeit in der Uniklinik Köln in Basel und danach in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald absolviert und bin dann nach Ulm ins RKU, in die Universitätsklinik und habe da in der Reha-Abteilung dann den zweiten Facharzt gemacht und zum Schluss war ich dann da leitender Oberarzt. Habe dann parallel eine manuelle Medizinsprechstunde aufgebaut und habe mich dann, als der Zeitpunkt mir richtig erschien, mich dann niedergelassen und biete jetzt die manuelle Medizin mit Schwerpunkt der rekonstruktiven Chirotherapie an.
Was war denn der Grund dafür, dass Sie zweimal einen Facharzt gemacht haben? Passt es irgendwie zusammen, einfach weil man es brauchen kann, oder?
Also fachlich passt es natürlich zusammen, weil der Orthopäde und Unfallchirurg sehr operationslastig fungiert und der Reha-Mediziner die Dinge versucht, konservativ in den Griff zu bekommen. Und ich hatte mir da erhofft, da ein möglich großes und ganzes Spektrum mir aneignen zu können, dass ich sowohl das Operative als auch das Konservative beherrsche, habe aber dann im Rahmen der Reha-Medizin gemerkt, dass das, wo meine Passion eigentlich liegt, doch die manuelle Medizin ist. Das passt auch nicht schlecht zu beiden Fachärzten, sodass ich jetzt auch von beiden Fachärzten noch vom Wissen zehre und auch für die Patienten, denke ich, ist es von Vorteil.
Wenn man jetzt auf das Thema zusteuert mit den Bandscheiben, dann denke ich mal, ist es interessant, vielleicht erstmal die Wirbelsäule ein bisschen zu erklären. Wie ist denn die aufgebaut? Wie ist eine gesunde Wirbelsäule aufgebaut?
Also wenn man jetzt mal von der Basis anfängt, dann gibt's da das Becken. Und das Becken besteht aus zwei großen Hüftknochen rechts und links. Und dazwischen liegt das Steißbein. Und das Steißbein bildet die Basis der Wirbelsäule. Und direkt über dem Steißbein liegt auch die unterste Bandscheibe, das ist das Segment L5. L bedeutet dann von der Lendenwirbelsäule Segment 5 zum Steißbein. Und das ist auch eines der Bandscheiben, die mit am häufigsten von einem Bandscheibenvorfall betroffen sind. Und wenn man dann nach oben weitergeht, gibt es 5 Lendenwirbelkörper und alle sind unterteilt bzw. Haben ein Segment von Wirbel zu Wirbel mit einer großen Bandscheibe dazwischen. Und dann geht's weiter mit 12 Brustwirbeln, die sich daraufhin nach oben hin anschließen, auch alle von Bandscheiben getrennt. Und dann darüber 7 Halswirbel. Und eine Besonderheit ist zwischen dem Schädel und dem ersten, sowie zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel, da gibt es dann keine Bandscheiben. Das sind dann echte Gelenke, so wie wir es vielleicht auch von anderen Gelenken kennen.
Was ist der Unterschied zwischen Gelenken und Bandscheiben, beziehungsweise woraus bestehen Bandscheiben?
Bandscheiben sind, kann man sich vielleicht vorstellen, in der Mitte ist ein sogenannter galertartiger Kern. Das ist wie eine Art Flummi. Das ist ein bisschen flexibel und hat eine Pufferfunktion. Und dieser mittlere Kern ist umrandet von einem ganz derben Bindegewebsring, der diesen Kern umgibt und schützt. Und bildet dann sozusagen an den Enden des Wirbels jeweils eine Kontinuität und lässt eine Beweglichkeit zwischen den Wirbel selbst zu. Puffert aber auch und enthält teilweise Wasser. Wenn man sich beispielsweise morgens und abends misst, wird man sehen, dass man morgens mindestens 1 bis 2 Zentimeter größer ist als abends. Und ein Grund dafür ist, dass im Lauf des Tages diese Bandscheiben durch Belastung das Wasser entlassen und nachts das wieder wie ein Schwamm sich auffüllt. Und das ist eine ganz physiologische Geschichte und das passiert auch im Gelenkknorpel. Sowohl im Sprunggelenk, Knie, Hüfte kann man das auch sehen. Aber bei den Bandscheiben ist es auch ganz wichtig, dass diese Pufferfunktion bestehen bleibt, denn aus jedem Wirbelsegment kommt eine Nervenwurzel rechts und links, die direkt aus dem Rückenmark stammt. Und das ist ganz entscheidend zu verstehen, weil diese Nervenwurzel alle möglichen Nervensignale mit sich tragen, sowohl Motorik, also zu den Muskeln, als auch Sensorik, das heißt alles, was mit Gefühl zu tun hat, aber auch, und das wird meines Erachtens häufig unterschätzt, was das für eine Bedeutung hat, die viszerale oder vegetative Wurzel, das heißt alles, was mit Stoffwechselkontrolle zu tun hat, wird ebenfalls über diese Nervenwurzel transportiert. Und wenn diese Nervenwurzel beispielsweise aus dem 3. Lendenwirbelsegment herauskommt, dann geht ein Teil dieser Stoffwechselnerven zum Knie. Wenn also das Knie ein degeneratives Problem hat, muss man sich nach meiner Auffassung immer auch das Becken und die Lendenwirbelsäule anschauen, weil da wird mit Sicherheit ebenfalls irgendetwas sein, was die Stoffwechselleistung zum Knie hin beeinträchtigt. Und das kann man von Segment zu Segment in verschiedenen Organen und Gelenken und Faszien und so weiter zuordnen, so dass es relativ einfach nachher nachzuvollziehen ist, warum irgendein Symptom am Körper auftritt. Wenn man sich dann dementsprechend diese Nervenversorgung rückwärts vorstellt, findet man an diesem jeweiligen Segment in 100% der Fälle, zumindest in meiner bisherigen Erfahrung, eine Fehlstellung und die zu korrigieren, führt meistens zu einer Verbesserung oder sogar Verschwinden dieses Symptoms.
Die Ernährung dieser Bandscheiben funktioniert, Sie haben es gesagt, quasi im Schlaf. Aber ich glaube, es gibt auch gewisse Bewegungen, die das unterstützen.
Genau, die eigentliche Ernährung der Bandscheibe ist ein bisschen anders als bei vielen anderen Geweben, denn die Bandscheiben werden nicht direkt durchblutet. Denn normalerweise bekommt Gewebe durch ein Gefäß und dann einsprießende kleinere Gefäße Sauerstoff und Mineralien und Fettsäuren und Aminosäuren, um eben Stoffwechselleistung zu gewährleisten. Die Bandscheiben fungieren da ein ganz klein bisschen anders, denn sie werden über die Gelenkkapsel und über die Grund- und Deckplatten, die direkt an den Bandscheiben angrenzen, durch Diffusion ernährt. Und diese Diffusion, also das passive Eingleiten von Mineralien und von Nährstoffen, passiert insbesondere dann, wenn sich die Bandscheibe bewegt. Das heißt, wenn man sich tagsüber bewegt, wird man automatisch auch seine Bandscheiben dadurch ernähren. Das funktioniert aber auch nur dann sehr gut, wenn die jeweiligen Wirbelsegmente zueinander in einer normalen Position stehen. Also von vorne betrachtet sollte die Wirbelsäule ganz gerade sein und das Becken rechts und links symmetrisch und eben. Und von der Seite gibt es diese berühmte doppelte S-Kurvenform. Und das findet man in jedem Lehrbuch, also jedem orthopädischen Lehrbuch, wie eine solche Wirbelsäule eigentlich auszusehen hat, was als physiologisch und normal gilt. Und wenn ich die letzten 1000 Patienten, die ich behandelt habe, mal durch meinen Kopf sausen lasse, fällt mir kein einziger ein, der diese Wirbelsäule hat. Ist auch kein Wunder, weil jemand mit einer solchen gesunden Wirbelsäule wird auch keine Symptome haben und dementsprechend gar nicht den Gang zu mir suchen. Aber immer dann, wenn jemand ein Symptom hat, und dann ist es eigentlich egal, um welche chronische Erkrankung es sich handelt, ich finde an dem entsprechenden Segment, aus dem der Nerv kommt, der dieses normalerweise verhindert, immer eine Fehlstellung, die eben diese Bandscheibe auch unter Druck setzt. Und das gilt es eben zu korrigieren.
Was sind denn im Einzelfall oder was können im Einzelfall die Ursachen von Rückenschmerzen sein?
Also das ist nicht immer ganz einfach zu beantworten, aber eine Gemeinsamkeit haben alle Formen von Rückenschmerz, nämlich dass sie vorher bereits eine Veränderung der Wirbelsäulenstruktur benötigen, damit sie überhaupt erst auftreten. Und man kennt das vielleicht von dem Hexenschuss, die vielleicht die einfachste Form von einem einschießenden Rückenschmerz, der nicht prinzipiell ein Bandscheibenvorfall sein muss. Aber was da passiert, oder vielleicht kurz dazu, wieso es überhaupt Hexenschuss heißt, ist, weil das ist eine Vorstellung aus dem Mittelalter. Da gab es mal eine Dame, die eine Magd hatte, und sie hatte der Magd gesagt, sie möge bitte die Einfahrt zu dem Haus kehren. Und beim Kehren hatte diese Dame plötzliche Schmerzen und hatte dann die Frau angezeigt, eine Hexe zu sein, die praktisch ihr was Böses wollte und ihr dann mit einem Rückenschmerz den Nachmittag vermiesen wollte. Und die wurde dann angeklagt, eben eine Hexe zu sein. Und seitdem heißt es Hexenschuss. Und es beschreibt einen plötzlich einschießenden Schmerz, meistens bei einer Bagatellbewegung. Und ganz häufig betrifft es eben die untere Lendenwirbelsäule, manchmal aber auch an der Halswirbelsäule. Man kennt das vielleicht, wenn man Sport gemacht hat und dann irgendwo im Wind gesessen hat oder auf einem Fenster und man bekommt einen Zug. Und dann gibt es plötzlich diese Schmerzen, die dann in die Schulter reinziehen oder eben an der unteren Lendenwirbelsäule, die ins Gesäß oder sogar ins Bein reinziehen können. Und das sind kleine muskuläre Kontraktionen an den kleinen Wirbelsegmenten, die die Bandscheibe umgeben, beziehungsweise die dieses eine Wirbelsegment stützen und halten. Und diese Muskeln kann man nicht selber kontrollieren oder trainieren. Die werden vom autonomen Nervensystem, also von dem Teil unseres Nervensystems, was alle unbewussten Stoffwechselvorgänge befehligt, kontrolliert. Und wenn dort eine kleine Fehlstellung ist an diesem Wirbelsegment und man dann eine Bewegung in die Fehlstellung hinein macht, dann muss das Nervensystem den Muskeln befehlen, sich zu verspannen, um dieses Gelenk nicht weiter in die Fehlstellung hineingehen zu lassen, was dann diesen kleinen muskulären, ich sag mal, Krampf auslöst. Und das kann natürlich dann schmerzhaft sein. Und es sind Dinge wie zum Beispiel nach einer Kaffeetasse greifen oder im Fitnessstudio, man möchte sich nur herunterbeugen, um ein Gewicht hochzuheben. Also bevor man überhaupt eine Belastung gemacht hat, kann es schon sein, dass solche Dinge passieren. Und da findet man in 100% der Fälle, zumindest in meiner bisherigen Erfahrung, eine Fehlstellung an diesem Segment, wo dann diese Muskelkontraktion vorliegt. Das ist letzten Endes ein Schutzmechanismus, auch wenn es nicht angenehm ist, um dieses Segment eben davor zu bewahren, noch weiter in die Fehlstellung hineinzugehen, weil das nämlich mit einer Kompression der Gegenseite und der Nervenwurzel einhergehen würde und das Rückenmark eben wieder unter Druck setzt, um das zu verhindern, weil das ist Priorität Nummer 1 des Körpers immer, das eigene zentrale Nervensystem zu schützen. Und das ist also nur ein Schutzmechanismus. Und ähnlich kann man das dann auch für viele weitere Arten von Rückenschmerzen finden. Das heißt, wenn irgendwo eine kleine Arthrose von einem kleinen Wirbelgelenk ist, das kann auch mal mit einer Entzündungsreaktion einhergehen. Das kann auch schmerzhaft sein. Es kann sein, dass ein Band, das die Dornfortsätze der Wirbelkörper verbindet, eine schmerzhafte Reaktion hat aufgrund dessen, dass es nicht ganz stabil ist. Aber alle diese Dinge haben eine Gemeinsamkeit darin, dass die Wirbelsäulenstruktur irgendein Problem hat und daraufhin erst diese Symptomatik aufweist. Und wenn man die Struktur eben rückgängig machen könnte, das heißt diese Fehlstellungen verschwinden lassen könnte, wird sich dementsprechend auch die Symptomatik, die dieser Patient eben hat, zumindest positiv beeinflussen lassen, in vielen Fällen sogar komplett auflösen.
Welchen Einfluss haben denn eventuell seelischer Stress oder Körpergewicht auf die Wirbelsäule und damit auf mögliche Fehlstellungen?
Also das Gewicht selbst ist nicht prinzipiell das Problem. Denn wenn Sie beispielsweise jemanden haben mit einem Bandscheibenvorfall an der unteren Lendenwirbelsäule und es wäre jetzt ein übergewichtiger Patient, hört man eben von vielen Kollegen, ja, ist ja kein Wunder, wenn man eben so viel wiegt, dann ist das natürlich eine größere Belastung. Das Problem ist nur, dass man an den Bandscheibensegmenten da drüber, an der mittleren und oberen Lendenwirbelsäule, vielleicht perfekte Bandscheiben sieht. Aber die Belastung durchs Gewicht ist ja nicht an einer Stelle unbedingt mehr als an der anderen. Beide sind auch gleich alt. Das heißt, das Alter selbst ist auch keine ausreichende Begründung dafür, warum an einem Segment oder vielleicht an zwei ein Problem ist und an den anderen nicht. Denn Rauchen oder Übergewicht oder eine schwere körperliche Belastung sollte doch dann für alle Wirbelsäulensegmente ein Problem darstellen. Aber häufig findet man das nicht so. Man findet halt ein Segment oder zwei die besonders betroffen sind, also keine gleichmäßige Verteilung. Und das kann nur bedeuten, dass an diesen Segmenten, die darunter leiden, da findet man eine Fehlstellung. Ist ja auch ganz klar, wenn ein asymmetrischer Druck durch die Fehlstellung auf die Bandscheibe wirkt, wird sie nicht mehr gesund ernährt und kann gar nicht anders als degenerieren. Und dann wird es irgendwann zu einer entweder Einengung oder einem Druck auf einem oder mehreren Nerven kommen. Und dann muss die Muskulatur reagieren. Das ist nur eine logische Konsequenz und auch eine intelligente Reaktion des Körpers auf einen bestehenden körperlichen Stress. Und wenn Sie nach seelischem Stress fragen, da muss man anfangen, auch die Zusammenhänge zwischen dem emotionalen Erleben eines Menschen und dem Körperlichen zu verstehen. Und das, was beide verbindet, das ist, wie ja schon mehrfach auch in den bisherigen Gesprächen erwähnt wurde, das autonome Nervensystem. Und das autonome Nervensystem ist der Teil, der Stoffwechselprozesse unkontrolliert oder nicht bewusst von uns eben steuert. Beispielsweise wie der Stoffwechsel in meinem rechten Kniegelenk funktioniert. Das habe ich nicht selber bewusst im Griff. Ich habe auch nicht im Griff, wie tief ich schlafe oder wie stark meine Gefäße auf- oder zugehen oder meine Bronchien funktionieren. Das alles macht mein autonomes Nervensystem und es passt die physiologische Reaktion in meinem Körper meiner Wahrnehmung an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel angegriffen werde von einem Tiger, dann sollte mein Blutdruck hochgehen, meine Herzfrequenz sollte hochgehen, meine Verdauung sollte schnellstens runtergefahren werden, weil das ist nicht das, was ich in dem Moment brauche. Meine Schilddrüsenfunktion muss runterreguliert werden. Dafür muss aber Blutzucker und Blutcholesterin müssen hoch. Das heißt, all diese Dinge, diese Stoffwechselprozesse werden dann dem bestehenden, in diesem Fall einem emotionalen Stress, nämlich des Angriffs des Tigers, oder wir können das auch auf einer realistischeren Ebene sehen, wenn Sie im Auto sind und jemand überholt Sie und fährt direkt vor Ihnen bei 120 km/h vor Ihr Auto, dann kriegt man vielleicht mal kurz einen Schreck. Und dann wird ebenfalls der Blutdruck schnell hochgehen, die Herzfrequenz wird steigen. Und was eben auch passiert, und das ist eine Funktion des sympathischen Nervensystems, ist, dass die kleinen Wirbelmuskeln, nämlich die, die die Haltung eben steuern, tonisieren. Das heißt, sie werden dann unter einer erhöhten Spannung gesetzt. Das ist auch nur physiologisch und vernünftig, denn in einer Stresssituation wollen sie Stabilität des Rumpfes haben, wenn sie kämpfen oder fliehen müssen. Das ist ja ein uralter Reflex, der für unser Überleben wichtig ist. Also werden sie in einer seelischen Stresssituation einen erhöhten Muskeltonus an der Wirbelsäule haben, an den kleinen Segmenten. Und wenn sie dann eine Fehlstellung beispielsweise an der oberen Halswirbelsäule haben, dann kann dieser seelische Stress Kopfschmerzen auslösen. Wenn die Fehlstellung an der oberen Brustwirbelsäule ist, kann es sein, dass Sie ein Herzrhythmusproblem haben, wenn Sie unter seelischem Druck stehen. Wenn Sie an der mittleren Brustwirbelsäule eine Fehlstellung haben, kann es sein, dass Sie Sodbrennen bekommen, wenn Sie sich unter Stress gesetzt fühlen. Und wenn Sie an der mittleren Lendenwirbelsäule haben, kann es sein, dass Sie Knieschmerzen oder Verdauungsprobleme entwickeln. Das heißt, je nachdem, welcher Nerv durch diesen erhöhten Druck ein Problem bekommt, wird das Symptom bestimmen. Und so kann man dann seelisches oder emotionales Erleben mit körperlichen Symptomen ohne Probleme in Einklang bringen und völlig einfach und physiologisch aufgrund der Anatomie verstehen und erklären.
Sympathikus, Parasympathikus. Ich erinnere mich dunkel an den Grundkurs Biologie. Vielleicht könnten Sie das ein bisschen erklären und auch sagen, wo sitzen die beiden? Das sind ja Gegenspieler.
Genau, das ist alles eigentlich der Kern von dem, was ich mache. Nämlich, dass ich versuche, das autonome Nervensystem zu verstehen und in einen Einklang zueinander zu bringen, weil dann verschwinden auch die meisten Symptome beim Patient. Der Sympathikus ist prinzipiell der Flucht- und Stressgenerator. Sie können sich das autonome Nervensystem wie so eine lebendige Batterie vorstellen. Das heißt, ständig werden Stoffwechselfunktionen von allen möglichen Dingen in unserem Körper ständig unserer Umgebung angepasst. Das ist auch nur sinnvoll und vernünftig. Und wenn ich unter Stress stehe, damit der Blutdruck hochgeht, wie gesagt, und das ist eine Funktion des Sympathikus, und der Sympathikus sitzt in seinen beiden Grenzsträngen, vor allen Dingen unter den Rippengelenken rechts und links von der oberen Brustwirbelsäule bis runter an die obere Lendenwirbelsäule, und davon ziehen jeweils Nerven praktisch überall hin. und haben eben die Hauptfunktion, die Blutdruck und die Herzfrequenz zu steigern. Sie haben die Funktion, dass die kleinen Muskeln an der Wirbelsäule tonisiert werden und eine Stabilität des Rumpfes dadurch entsteht. Sie haben die Funktion, dass Blutzucker und Blutcholesterin hochgehen. Sie haben aber auch die Funktion, dass Schilddrüsenfunktion, Verdauung und Schlaf runterreguliert werden. Und der Parasympathikus, der macht genau das Gegenteil, wie Sie schon genau gesagt haben. Und es gibt zwei große Anteile und der eine sitzt oben an der oberen Halswirbelsäule unter der Schädelkalotte. Und das ist vor allen Dingen der Nervus vagus. Und der Vagusnerv, der hat Nervenstränge, der zum Herzen, zu den Bronchien, zu den Lungen und zu den Oberbauchorganen zieht. Und unten am Steißbein gibt es den sogenannten präsakralen Plexus. Das ist ein Nervengeflecht, was aus dem Steißbein herauskommt und dann eben Beckenorgane und Teile des Darms mit Nervenpotenzial versorgt. Unter anderem kommt dadurch auch die Serotoninsynthese in Gang. Das heißt, 95% des Hormons Serotonin, was man auch als Glückshormon bezeichnet, wird durch den Parasympathikus stimuliert und 95% dieses Glückshormons wird im Darm gemacht. Dafür braucht es aber eine parasympathische Befehlskette und man denke nur an beispielsweise eine postpartale Depression, also an eine Frau, die ein Kind gebärt und danach emotionale Bindungsschwierigkeiten zum Kind oder auch mit der Familie hat. Und ich stelle es mir so vor, dass durch dieses durch die Geburt an sich ist es ja wie so eine Art Beckentrauma. Das heißt, das Becken wird auseinandergedehnt und die parasympathischen Nerven des Steißbeins unter einen gewissen Stress gesetzt. Das ist ja auch normal. Und sollte aber dann, wenn das Becken wieder zusammenkommt nach der Geburt, dann dieses Problem eigentlich sich erledigt haben. Wenn man aber vorher eine Fehlstellung hat am Becken und dann dieses Beckentrauma der Geburt plus die Fehlstellung einen noch größeren Stress auf das Becken bringt, dann haben wir eventuell das Problem, dass diese Serotoninsynthese, also die Produktion von diesem Glückshormon im Darm, nachlässt, vielleicht sogar so stark, dass eben dieser Mensch von einer Depression befallen wird. Das ist zumindest eine These, die ich jetzt versucht habe, in meiner Praxis ein bisschen zu bestätigen. Ich finde bei allen Menschen mit einer Depression eine Beckenfehlstellung und auch an der Lendenwirbelsäule, meistens aber auch an der Halswirbelsäule, das kann man jetzt nicht nur einem einzelnen Segment zuordnen oder ich zumindest nicht. Und dann versuche ich halt eben die gesamte Wirbelsäule mit dem Becken zusammen zu behandeln und bisher konnte ich damit relativ viel Erfolg verzeichnen.
Kann man denn irgendwie sagen, welche Menschen für welche Erkrankungen oder für welche Segmente am anfälligsten sind?
Ich glaube, generell kann ich das jetzt nicht so sagen. Was ich ganz viel sehe, ist, dass bei Kindern zum Beispiel die Halswirbelsäulenkurve verloren geht, teilweise sogar sich umkehrt, wenn sie viel mit digitalen Medien unterwegs sind. Das heißt, wenn sie viel aufs Handy runterschauen und die natürliche Halswirbelsäulenkurve damit in eine umgekehrte Position bringen und dementsprechend mehr Stress auf ihr Halsrückenmark bringen. Und da kommen halt ganz viele Kinder mit irgendwelchen Kopfschmerzen, Kieferproblemen, Augenproblemen, Ohrinfektionen oder auch ADHS hatte ich ein Kind mit einer solchen Problematik, teilweise sogar durch einen Unfall bedingt, eine Fehlstellung der Halswirbelsäule. Ganz typisch bei der Halswirbelsäule ist, dass das Segment C5, C6, das ist der 5. und der 6. Halswirbel, dass die besonders betroffen sind, weil sie eine gewisse Basis bilden in der Biomechanik. Und dass dort die Drücke auf den Bandscheiben mit am größten sind, wenn diese Kurve verloren geht. Und das sind die Segmente, die vor allen Dingen Schulter, Ellenbogen und Hand versorgen. Und ganz viele Menschen berichten über so Einschlafgefühle an den Händen oder Tennisellenbogen oder Karpaltunnelsyndrom oder auch Rotatorenmanschettendegeneration. Das sind die Muskeln, die die Schulter stabilisieren und eben häufig operiert werden. Und das ist eine Folge von einer Degeneration beziehungsweise von Fehlstellungen an der Halswirbelsäule, die dann nachher zu einer Versorgungsproblematik dieser Region führen, die dann jeweils degenerieren und dann ein Symptom entwickeln. Und das lässt sich normalerweise sehr gut rückgängig machen.
Man sagt ja, die aktuelle Generation sei die Daumengeneration, weil man eben auf dem Handy mit zwei Daumen arbeitet. The Thumb Generation. Hat es irgendwie langfristig Auswirkungen auf den Menschen, vielleicht auch generationenübergreifend?
Ich weiß es jetzt von Leuten, die so profimäßig Videospiele spielen. Das hat man bei so, glaube asiatischen Jugendlichen gefunden. Koreaner und Japaner sind, glaube ich, ganz vorne. Die haben in relativ frühen Alter schon eine Daumensattelgelenksarthrose. Das heißt, an der Basis des Daumens, das ist ja etwas, was normalerweise vor allen Dingen Damen im mittleren Alter plagt. Aber eben bei diesen Leuten, die sehr, sehr viel das Daumensattelgelenk bei Videospielen benutzen oder auf dem Handy, da findet sich eine vermehrte unphysiologische Belastung. Und das kann natürlich dann auch kombiniert mit einer Kopfvorhalteposition und dadurch einer fehlenden Halswirbelsäulenkurve eben dementsprechend auch zu einer verfrühten Degeneration von Gelenken führen. Und in diesem Fall halt insbesondere des Daumensattelgelenks.
Viele Leute, die schwer körperlich arbeiten, klagen, glaube ich, eher so über Kreuzschmerzen. Die sagen, sie seien kreuzlahm und meinen damit eigentlich so mehr so diesen Beckenbereich und vielleicht den unteren Lendenwirbelbereich. Was kann man dazu sagen? Was zieht da so für ein Gewitter durch den Körper?
Kann ich nicht ganz so bestätigen. Ich habe genauso viele Büroarbeiter, die genau das gleiche Problem haben, die keine schweren Lasten tragen müssen, die aber eben viel sitzen und durch diese fehlende Bewegung auch eine verminderte Bandscheibenversorgung mit Nährstoffen haben. Wenn man natürlich schwer arbeitet, verbraucht man auch mehr Nährstoffe. Das heißt, es scheint nur logisch, dass man, wenn man schwere Lasten hebt oder sagen wir mal auch sehr viel Sport macht, dass durch diesen Verbrauch von Mineralien und Fettsäuren und Aminosäuren dementsprechend auch genauso viel nachfüllen muss, wie verbraucht werden. Wenn ich also beispielsweise auf dem Bau arbeite und sehr schwer arbeite und dann rauche und mich dann nicht gesund ernähre, scheint es einem nur logisch, dass der Verbrauch größer ist als der Einfluss von beispielsweise jetzt Mineralien. Und wenn man da beispielsweise Calcium und Magnesium und Selen und andere Mineralien nimmt, die wichtig sind, um eben Kollagen aufzubauen, also Vitamin C ist auch ganz wichtig, und Kollagen ist eben eines der Baustoffe von Bindegewebe, unter anderem auch von Bandscheibengewebe, dann wird das wahrscheinlich weniger gut aufgebaut werden können, als wenn ich alle Rohstoffe in mir habe, die mein Körper benötigt, um eben diese neuen Zellen aufzubauen. Und Bandscheibenzellen haben genauso einen lebendigen Stoffwechsel wie Hautzellen oder Darmzellen oder Herzzellen. Das heißt, sie nehmen Nährstoffe auf, sie verstoffwechseln sie, müssen ihren Zellmüll wieder ausscheiden. Das wird dann abtransportiert und dann haben sie auch Chromosome und teilen sich dann. Das heißt, wenn man alles richtig macht und wenn die Bandscheibe gesund ist, dann bleibt sie auch 120 Jahre lang gesund und wird keinerlei Degeneration aufweisen. Und das sehen Sie auch bei 90- oder 100-Jährigen, dass vielleicht in ein paar Segmenten Bandscheiben degenerieren aufgrund der genannten Problematik, aber dass andere Bandscheiben perfekt gesund sind. Die sind genauso alt und haben auch eine Belastung hinter sich und die haben kein Problem.
Insgesamt ist auf jeden Fall dann wichtig, sich gut zu ernähren. Das heißt, man muss einfach dafür sorgen, dass diese Stoffe im Körper da sind. Selen kann man ja, glaube ich, nicht selber herstellen.
Mineralien gibt es nur in der Erdkruste. Und die können weder Pflanzen noch Tiere herstellen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen als lebendes Wesen auf diesem Planeten, dass sie alle Nährstoffe aufnehmen, die ihr Körper braucht, um all ihre Zellen so gesund zu halten, dass sie gut funktionieren, bis sie von mir aus 90 Jahre alt sind. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Menschen können 800 Jahre alt werden oder mehr, zitieren dabei auch biblische Verhältnisse. Scheint etwas unrealistisch, wenn man sich die Menschen heutzutage anschaut. Aber dass Menschen über 120 Jahre alt werden können, ist, glaube ich, nicht bestritten. Gibt es ja sogar einige lebendige Fälle heutzutage. Aber die meisten werden eben nicht so alt. Und wie alt jemand wird und wie gesund jemand altert, ist nicht unbedingt eine Frage der Genetik. Denn die Genetik hat nicht vorherbestimmt, dass sie mit 65 eine Arthrose bekommen oder einen Herzinfarkt, sondern das sind Ausdrücke des Lebensstils. Und dazu gehört aber auch Dinge, die man nicht kontrollieren kann, wie beispielsweise Unfälle oder ungewollte Gewalteinwirkungen, die aber auch einen Einfluss darauf haben, wie gut mein Körper funktioniert. Und das ist messbar und das kann man bildlich darstellen und man kann es in vielen Fällen rückgängig machen.
Sie hatten vorhin den Hexenschuss erwähnt, Herr Dr. Meyer. Landläufig meint man ja, ja, der Hexenschuss ist am nächsten Tag wieder weg, aber so richtig weg ist er nicht wirklich, gell?
Also es kann sein, dass die Schmerzen wieder nachlassen. Das ist ja auch was sehr Erfreuliches. Also der Körper versucht schon alles dafür zu tun, dass alles funktioniert. Aber der Grund, warum ein Hexenschuss überhaupt erst passiert, der ist ja noch da. Und das kann man sich in einem Röntgenbild ganz eindeutig auch darstellen lassen. Und Das wird immer mit Fehlstellungen an der Wirbelsäule begleitet werden. Das ist in 100% der Fälle so.
Was hat's mit dem Ischiasnerv auf sich? Das ist ja auch so ein schönes Stichwort für viele Leute, der Ischias.
Genau, das ist der größte Nerv, den wir haben im Körper. Und er stammt aus der unteren Lendenwirbelsäule und teilweise aus dem Steißbein und ist dann etwa klein bis Ringfinger dick. Ist also schon ein ordentlicher Kabelstrang. Der kommt dann aus diesen verschiedenen Nervenwurzeln heraus und bildet dann einen gemeinsamen Nervenstrang, der dann innerhalb der Gesäßmuskulatur runterzieht ins Bein, hinten am Oberschenkel. Und er entweder durchläuft oder unterläuft einen ganz berühmten Muskel, der zwischen dem Steißbein und dem Oberschenkel liegt. Und der heißt Piriformis. Viele kennen das Wort Piriformis-Syndrom. Und dann gibt es Therapeuten und auch Ärzte, die nach den Triggerpunkten dieses Piriformis suchen. Das sind kleine Kontraktionsknoten im Muskeln und dann drückt man so lange drauf, bis der tränende Patient aufhört zu weinen, weil das sehr, sehr weh tut. In den meisten Fällen kann auch mal ausstrahlen und man spürt dann, wenn man das macht, wie dann der Daumen oder der Ellenbogen oder welches Körperteil man dazu nimmt, langsam durch diese Muskelschichten durchgeht und wie unter den Tastempfinden des Therapeuten merkt man, wie diese einzelnen Muskelschichten aufgehen und man wieder tiefer kommt und wieder eine Muskelschicht aufgeht, man noch tiefer kommt. Und dann löst sich das Ganze für den Patienten irgendwann dann in Wohlgefallen auf und dann fühlt sich das Ganze auch besser an. Aber das Einzige, was man damit erreicht hat, ist, diesen Muskel weich zu machen mit Gewalt, ohne sich zu fragen, warum war er denn überhaupt verspannt? Und das heißt, wenn man einen Schritt weiter gehen würde, würde man sich fragen, woher kommt diese muskuläre Spannung? Und weil der Ischiasnerv direkt unterhalb dieses Muskels liegt und teilweise sogar durch ihn hindurchläuft, ist es wichtig, das zu verstehen. Denn wenn ein Muskel kontrahiert, wird er kürzer und in der Mitte etwas dicker. Und damit wird er auch im Volumen so, dass er auf diesen Ischiasnerv drauf drücken kann und dementsprechend eine entsprechende Symptomatik, beispielsweise an der Fußsohle oder am großen Zeh oder an der Wade machen kann. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man einfach die Biomechanik so verändern, dass die Muskelspannung nachlässt und dann hat sich das Problem auch erledigt.
Was ist denn der Zeitpunkt, wo man eigentlich sagen muss, jetzt solltest mal zum Doktor gehen?
Das ist natürlich eine politisch brisante Frage, denn wenn es nach mir ginge, würde man prophylaktisch gehen, damit man gar nicht erst in die Lage kommt, einen Bandscheibenvorfall zu haben oder eine Bandscheibendegeneration. Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen schwer, den Menschen zu verkaufen, dass sie sich beim Arzt vorstellen sollen, bevor sie ein Symptom haben, ist aber, finde ich, eigentlich die schlauere Variante. Also so versuche ich das auch zu machen, dass ich mich regelmäßig selber an der Wirbelsäule behandle. Ich suche noch nach jemandem, der mich behandelt. Aber ansonsten habe ich auch viele Patienten, die, wenn sie ihre Symptome los sind, dass sie dann weiter zu mir kommen, einfach nur, weil sie das Ganze so halten wollen, damit sich eben nicht nochmal eine Symptomatik einstellt. Denn das dann wieder rückgängig zu machen, kostet ja wieder mehr Aufwand und ist auch nicht immer zu 100% möglich. Von daher ist es eigentlich, finde ich, immer gut, wenn man Prophylaxe betreibt. Man muss das natürlich nicht immer durch einen Arztbesuch machen. Man kann da auch ganz praktischerweise sich eine Faszienrolle holen und die auf den Boden legen und sich selbst mit dem Rücken auf diese Faszienrolle und auf ihr hoch und runter rollen und sich selber an der Wirbelsäule deblockieren. So kann man das relativ einfach, wenn genügend Beweglichkeit in diesen Wirbelsegmenten da ist, dass das funktioniert. Wenn man jetzt seit 40 Jahren Rückenschmerzen hat und schon eine Überknöcherung der Wirbelsäulenstrukturen hat, also schon bestimmte Versteifungen, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber in den meisten Fällen ist das eine ganz einfache und praktische Übung, die ganz gut funktioniert.
Wie gehen Sie dann ran, wenn die Leute zu Ihnen kommen mit schon Schmerzen? Was können Sie als erstes tun? Wie müssen Sie die Leute abholen?
Also am liebsten ist es mir, wenn ich meine eigene Diagnostik an den Menschen durchführen kann, weil dann weiß ich, wo das Problem ist. Viele haben ja schon Röntgenbilder oder MRT mit den jeweiligen Befunden drauf. Und manchmal kann ich das auch für mich nutzen. Es ist natürlich immer schöner, wenn man die gesamte Wirbelsäule und das Becken zusammenhängend auf einem Bild sieht im Stehen. Und das wird praktisch nie vorher gemacht. Das MRT hat den Nachteil, dass es erstens eine Schichtbilder sind. Das heißt, man sieht immer nur einen kleinen Ausschnitt dieses Teils der Wirbelsäule und eben, dass es nur einen gewissen Anteil der Wirbelsäule überhaupt betrifft. Das heißt, man hat ein MRT von der Halswirbelsäule oder von der Brustwirbelsäule oder von der Lendenwirbelsäule, aber nie von der gesamten Wirbelsäule. Und es ist zudem eine liegende Aufnahme. Und liegende Bilder sehen manchmal dramatisch anders aus als stehende Bilder, weil die gesamte Biomechanik sich ändert. Also wenn es nach mir geht, würde ich am liebsten erstmal ein stehendes Röntgenbild der gesamten Wirbelsäule und des Beckens machen, weil dann kann ich dem Patienten das ganz genau zeigen, wo diese Abweichungen von der Norm sind, welche Nerven da rauskommen, was die für eine Funktion haben und warum die Menschen dann dieses Symptom haben und nicht vielleicht ein anderes. Das Zweite, was ich gerne mache, ist das autonome Nervensystem untersuchen und mir bildlich darstellen. Dann weiß ich, ob jemand zum Beispiel in einem sympathischen Stress oder in einem parasympathischen Stress verharrt, und zwar in Ruhe. Normalerweise sollte man eine gewisse Balance haben und in der Mitte sein zwischen den beiden. Und da kann man auch in Ruhe sowohl an stressige Situationen als auch an Ruhebedingungen besser adaptieren. Das ist also eine Frage, wie gut adaptiere ich an meine Umgebung. Wenn ich aber in einem sympathischen Stress verharre, tagsüber wie nachts und gar nicht mehr rauskomme, dann habe ich ständig Stoffwechselprozesse, die nach dem sympathischen Nervensystem kontrolliert werden. Und das wird auf Dauer nicht vorteilhaft sein für meine Gesundheit. Und weil ich weiß, dass das autonome Nervensystem in der Wirbelsäule drin ist und auch Verbindungen hat mit Faszien zu den knöchernen Strukturen, ist es klar, dass wenn ich die Spannung und den Druck aus der Wirbelsäule herausnehme, ich auch das Nervensystem entlaste und so zu einer Balance dieses autonomen Nervensystems beitragen kann.
Die Leute, die bei Ihnen sind, die kommen ja meistens mehrfach, denn wenn Sie jetzt eine Behandlung starten, dann können Sie ja nicht von jetzt Zauberhand auf sofort alles neu einstellen, alles ist dann perfekt und gerade, sondern das ist ja ein langer oder ein länger dauernder Prozess und man muss da immer wieder ansetzen, bis das dann irgendwann sich stabilisiert. Wie stabilisiert man das richtig, damit es dann nachhaltig so bleibt, wie es sein soll?
Also grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass wenn die Wirbelsäule gerade ist, wie sie sein sollte, dann sind die Bandscheiben rechts und links dem gleichen Druck ausgesetzt und sie sind parallel. Die Grund- und Deckplatten weisen sozusagen eine Parallelität auf. Wenn aber irgendwo eine Fehlstellung ist, dann ist auch eine asymmetrische Belastung der Bandscheibe und dementsprechend der Nervenwurzeln, die aus diesem Segment herauskommen. Wenn ich jetzt da eine Behandlung durchführe und dieses Segment versuche aufzumachen, dann wird dieses Wirbelsegment wieder in diese Fehlstellung zurückgehen müssen. Es ist nicht anders denkbar, weil die Bandscheibe nicht sofort nachgewachsen ist. Das dauert etwa 90 Minuten, bis dieses Segment sich wieder in diese Fehlstellung einfindet. Aber in diesen 90 Minuten findet das autonome Nervensystem diese Fehlstellung, die jetzt geöffnet ist, und fängt an, mehr Durchblutung in diese Region zu steuern, um eben Mineralien, Fettsäuren und Aminosäuren in die Bandscheibe hineinzufiltrieren, um sie zu regenerieren. Und das ist ein Aspekt, der unserer Medizin leider sehr verloren gegangen ist, dass wir eigentlich selbstregulierend und selbstheilend sind, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und die Therapie ist darauf ausgerichtet, diese Selbstheilung zu forcieren. Und das konnte ich auch einmal nachweisen in einer kleinen Veröffentlichung. Es ist ein Case Report eines jungen Mannes, der war Mitte 40, ansonsten gesund, hatte aber eine Bandscheibendegeneration zwischen dem fünften Lendenwirbelkörper und dem Steißbein und hat das gemerkt bei Fitnesstraining, dass er da immer wieder unter Rückenschmerzen litt. Und dann haben wir ein Röntgenbild gemacht. Wir konnten sehen, dass er einen Beckenschiefstand von ungefähr einem Zentimeter hatte und eine Fehlstellung von etwa, ich glaube, es waren 8 oder 9 Grad an der Lendenwirbelsäule, die dazu geführt haben, dass die Bandscheibe zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem ersten Steißbeinwirbelkörper nicht mehr gut ernährt war und dass dort auch die meiste Durchblutung vom autonomen Nervensystem hingesteuert wurde. Und dann haben wir ihn behandelt, relativ intensiv, und nach einer Serie wieder ein Röntgenbild gemacht und wieder einen autonomen Nervensystemscan. Und man konnte sehen, dass dieser seitliche Winkel dieser Bandscheibe, der vorher 5 Grad oder 6 Grad betrug, nachher bei über 12 Grad war. Das heißt, das Bandscheibengewebe von der Seite hatte sich aufgerichtet um ungefähr das Doppelte. Und weil zwischen den Wirbeln nichts anderes ist, außer das Bandscheibengewebe und die Röntgenaufnahme vorher und nachher gleich war, lässt sich daraus eigentlich nur die Konsequenz ziehen, dass dieses Bandscheibengewebe nachgewachsen ist. Und auch diese Durchblutungssituation hat sich danach dramatisch verändert. An diese untere Lendenwirbelsäule ist kaum noch eine vermehrte Durchblutung festzustellen gewesen, aber dann eher an der oberen Brustwirbelsäule, wo noch eine Fehlstellung bestand. Das heißt, man kann annehmen, dass das autonome Nervensystem feststellt, wo ist momentan mein Hauptproblem? Da muss ich Nährstoffe hinfließen lassen. Das passiert alles automatisch. Und wenn dieses Problem weg ist, dann suche ich mir, wo ist jetzt mein Hauptproblem? Jetzt werde ich versuchen, da mehr Nährstoffe hinzubringen. Das ist alles Selbstregulation und Selbstheilung. Und das ist total interessant zu sehen, wie schlau und genial Biologie im Körper funktioniert. Und das muss man nur für sich finden und ausnutzen. Und damit kann man schon einiges erreichen.
Wie ist es bei einer Bandscheibe, die quasi fast schon verschwunden ist? Kann man auch die noch nachwachsen lassen? Oder wann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt müssen wir operieren, da ist schon eine Lähmung da oder keine Ahnung?
Das hat, da muss man mehrere Kriterien, glaube ich, berücksichtigen. Zum einen die Frage, ist es überhaupt technisch möglich? Und zum anderen, will der Patient das überhaupt? Denn wenn jemand eine deutlich degenerative Bandscheibe hat und ich schaffe es, dieses Segment zu lösen und das autonome Nervensystem kann hier Gewebe aufbauen. Ich habe mal einen etwas älteren Kollegen von mir gefragt vor mehreren Jahren, wie lange es dauert, ein Bandscheibensegment wieder aufzubauen. Er hat gemeint, ungefähr die Hälfte der Zeit, die es gebraucht hat, um zu entstehen. Wenn jetzt jemand 40 Jahre Rückenschmerzen hatte und eine 40 Jahre lange Degeneration der Bandscheibe, ist die Frage, ob man sich da mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte therapieren lassen will, bis diese Bandscheibe wieder so ist, wie sie vielleicht mal war. Ob es überhaupt funktioniert, kann ich Ihnen gar nicht mit Sicherheit sagen. Ich kann es auch den Patienten vorher nicht garantieren. Es ist nicht bei jedem gleich. Aber es ist zumindest eine Chance. Wenn es jetzt jüngere Leute sind, dann würde ich das immer als erstes probieren. Wenn es ein 80-Jähriger ist, der kaum noch laufen kann vor Schmerz und er sehnt sich nur eine Situation herbei, die ihm Stabilität gibt, ist manchmal vielleicht die Operation die bessere Wahl. Und das muss man allerdings ganz individuell bei dem jeweiligen Menschen mit dem Menschen zusammen entscheiden. Und dazu braucht man aber, und da vielleicht hilft mir dieser doppelte Facharzt, das Wissen um tatsächliche konservativen Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann und welche operativen Möglichkeiten es da gibt. Und da ich mich in beiden Fällen ganz gut auskenne, kann ich den Patienten dahingehend, glaube ich, auch ganz gut beraten.
Sie haben ja auch eine ganz neue Veröffentlichung auf dem Gebiet herausgegeben. Wo kann man die finden? Wie heißt die?
Also das ist Englisch. Und das ist ein medizinisches Journal, das heißt Clinical Case Reports. Und der Titel dieses Papers heißt Degenerative Disc Disease Reversal, also degenerative Bandscheibenerkrankung rückgängig machen, Rethinking Human Physiology, also die menschliche Physiologie neu überdenken. Und das ist genau das, was ich jetzt beschrieben habe mit dem Bandscheibenfall. Da zeige ich auch die Bilder vorher, nachher, auch die Durchblutungssituation vorher, nachher. Und die Schmerzen waren dann Gott sei Dank komplett verschwunden. Und das ist etwas, was, soweit ich weiß, noch nie publiziert wurde und relativ eindeutig, was man dann sehen kann.
Man kann diesen Aufsatz nicht nur nachlesen in medizinischer Fachzeitschrift, sondern auch drankommen über Ihre Website. Wie funktioniert das?
Ja, wir haben die Website unserer Praxis, also Impulse Health Management auf Englisch ausgesprochen. Da haben wir relativ viele Verlinkungen zu Videos, die ich gemacht habe, auch zu Bandscheibenproblematiken habe ich auch YouTube-Videos, die man sich anschauen kann, wenn man da Interesse hat. Da zeige ich eben auch diese Bilder vorher, nachher. Es gibt aber auch einen direkten Link zu dem Paper, es ist eigentlich eine Veröffentlichung. Sie können aber auch dann ganz viele andere Erkrankungen auf diesen Links nachlesen.
Es gibt demnächst ein neues Buch von Ihnen und da ist auch die Bandscheiben oder der Bandscheibenvorfall oder überhaupt die Bandscheiben sind damit drin.
Genau, das ist im Prinzip ein Lexikon über chronische Erkrankungen und zwar von A bis Z. Das heißt, man fängt mit Achalasie an und endet dann mit Zigarettenabhängigkeit oder so. Das erste Band wird sein, die chronischen Erkrankungen A bis D. Das heißt, es endet mit Dyspepsie, also Sodbrennen. Und da sind, ich habe es nicht nachgezählt, aber ganz viele verschiedene Erkrankungen, alles oder fast alles Dinge, die ich in der eigenen Praxis gesehen habe. Ich kann leider keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, weil ich nun mal Orthopäde-Unfallchirurg bin. Mit einigen anderen Erkrankungen bin ich jetzt auch nur limitiert in Verbindung gekommen. Kann also nicht zu allem immer den gleichen Stand wiedergeben wie ein Spezialist für etwas. Aber aus der ganzheitlichen Sicht erübrigt sich manchmal eine Spezialisierung, weil gerade dieses Spezialisieren vieles aus dem Auge verliert, was aus ganzheitlicher Sicht eben extrem wichtig ist zu verstehen und mit zu berücksichtigen bei einer Therapie. Und das habe ich alles in dieses Lexikon hineingepackt, und Bandscheiben als eine der ersten B-Erkrankungen ist da auch mit drin.
Wie kann man an das Buch rankommen? Ab irgendwann im Juni, gell?
Also 14.06. ist bis jetzt das Erscheinungsdatum. Das wird erstmal als E-Book auf den Markt kommen über die normalen Kanäle, wo man sich eben E-Books runterladen kann. Ich versuche mir ein paar Handvoll Bücher auch auszudrucken als Hardcover und dann in der Praxis anzubieten. Falls da jemand Interesse hat, ist das dann auch möglich.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Meyer, fürs Dasein. Wir sind wieder ein bisschen schlauer geworden. Und ich glaube, beim nächsten Mal geht's um Bluthochdruck, wenn ich es recht im Hinterkopf habe.
Ich glaube auch.
Also dann freuen wir uns drauf. Und ich wünsche Ihnen wieder einen schönen Monat. Vielleicht gibt's auch ein bisschen was Wärmeres draußen mal zu erleben. Sie hatten viel Arbeit, von daher war es für Sie gar nicht so schlimm, haben Sie vorhin gesagt, dass es noch nicht so warm geworden ist.
In der Praxis zu arbeiten, finde ich immer etwas angenehmer, wenn es draußen nicht zu schön ist, damit man kein schlechtes Gewissen hat.
In diesem Sinne, das war's für diese Plattform. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Friedrich Hoch verabschiedet sich.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.